Georg Heim, Tagebuch, 6. Juli 1910. Ach, es ist furchtbar. Schlimmer kann es auch 1820 nicht gewesen sein. Es ist immer das Gleiche. So langweilig, langweilig, langweilig. Es geschieht nichts, nichts, nichts. Wenn doch einmal etwas geschehen wollte, was nicht diesen faden Geschmack von Alltäglichkeit hinterlässt. Wenn ich mich frage, warum ich bis jetzt gelebt habe, ich wüsste keine Antwort. Nichts wie Quälerei, Leid und Misere aller Art. Geschehe doch einmal etwas. Würden einmal wieder Barrikaden gebaut? Ich wäre der Erste, der sich darauf stellte. Ich wollte noch mit einer Kugel im Herzen den Rausch der Begeisterung spüren. Was haben wir auch für eine jammervolle Regierung? Einen Kaiser, der sich in jedem Zirkus als Harlekin sehen lassen könnte. Staatsmänner, die besser als Spucknapfhalter ihren Zweck erfüllten, denn als Männer, die das Vertrauen des Volkes tragen sollen.
Hector Hugh Munro, das Friedensspielzeug. Harvey, sagte Eleanor Bope, indem sie ihrem Bruder einen Ausschnitt aus einer Londoner Zeitung vom 19. März hinhielt, lies doch bitte dies über Kinderspielzeug. Es entspricht exakt manchen unserer Vorstellungen über Einfluss und Erziehung. Nach Ansicht des Nationalen Friedensrates, lautete der Artikel, bestehen ernstliche Bedenken gegen die Sitte, unsere Knaben mit Soldatenregimentern, Geschützbatterien und Schlachtschiffschwadronen zu beschenken. Knaben seien, wie der Rat einräumt, dem Kampfe und jeglichem Kriegsgerät von Natur aus zugetan. Dies sei aber kein Grund, ihren ursprünglichen Instinkten Nahrung und womöglich eine dauerhafte Form zu geben. Auf der Kinderfürsorgeausstellung, die in 3 Wochen ihre Pforten öffnet, wird der Friedensrat den Eltern mit einer Ausstellung von Friedensspielzeug einen Alternativvorschlag machen. Vor einer eigens gemalten Darstellung des Friedenspalasts zu Den Haag sollen keine Miniatursoldaten, sondern Miniaturzivilisten, keine Kanonen, sondern Pflüge und anderes Werkzeug aus der Arbeitswelt aufgestellt werden. Selbstverständlich musst du den Kindern die Spielzeuge erklären und sie für die neue Idee gewinnen. Das Belagerung von Adrianopel-Spiel, das Tante Susan ihnen geschickt hat, hatte bedauerlicherweise überhaupt keine Erklärung nötig. Sie kannten sämtliche Uniformen und Flaggen und sogar die Namen der jeweiligen Kommandanten. Und als ich sie eines Tages höchst anstößige Reden führen zu hören glaubte, sagten sie mir, es handle sich um bulgarische Kommandoausdrücke. Das mag natürlich gestimmt haben, aber jedenfalls habe ich ihnen das Spielzeug weggenommen. Eric ist knapp 11 und Bertie gerade 9,5. Sie sind also eigentlich in einem sehr formbaren Alter. Wobei aber ursprüngliche Instinkte zu berücksichtigen sind, sagte Harvey zweifelnd und ererbte Anlagen obendrein. Einer ihrer Großonkel hat 1854 im Krimkrieg gegen das Zarenreich auf unduldsamste Weise gefochten. Freilich sind sie, wie du sagst, in einem formbaren Alter. Ich werde mein Bestes tun. Am Ostersamstag packte Harvey Bope unter den erwartungsvollen Blicken seiner Neffen eine große, vielverheißende rote Pappschachtel aus. »Euer Onkel hat euch das Neueste an Spielsachen mitgebracht«, hatte Eleanor behutsam gesagt, und die Erwartung der Knaben hatte sich mit Spannung auf albanische Soldaten oder ein somalisches Kamelkorps gerichtet. Eric war ganz versessen auf Letzteres.
»Wir kriegen berittene Araber«, flüsterte er. Die Albaner haben ja prima Uniformen und kämpfen den ganzen Tag und auch die ganze Nacht, falls der Mond scheint. Aber das Land ist voller Felsen und deshalb haben sie keine Kavallerie.
Ein Haufen raschelnder Papierschnitzel war das Erste, was nach Entfernung des Deckels zu sehen war. So begannen die aufregendsten Spielzeuge immer. Harvey schob die oberste Schicht beiseite und zog ein viereckiges, undefinierbares Bauwerk heraus.
»Ein Fort«, rief Bertie.
»Nein«,
das ist der Palast des Mbret von Albanien, sagte Eric mit ungeheurem Stolz auf seine Kenntnis dieses exotischen Titels. Es hat keine Fenster, wie du siehst, damit die Passanten nicht auf die königliche Familie schießen können.
Es ist eine städtische Mülltonne, sagte Harvey hastig. Wisst ihr, darin wird der ganze Abfall und Kehricht einer Stadt gesammelt, damit er nicht rumliegt und die Gesundheit der Bürger gefährdet. Unter furchtbarem Schweigen holte er die kleine Bleifigur eines Mannes in schwarzer Kleidung hervor. Das, sagte er, ist ein berühmter Zivilist, John Stuart Mill, ein großer Mann auf dem Gebiet der politischen Ökonomie. Warum? Fragte Bertie.
Na, weil er es sein wollte, er hielt das für etwas Nützliches. Bertie grunzte vielsagend, womit er bekunden wollte, dass sich über Geschmack nicht streiten ließ. Ein weiteres, eckiges Gebäude kam zum Vorschein, diesmal mit Fenstern und Kamin. Ein Modell der Filiale des Christlichen Vereins junger Frauen in Manchester, sagte Harvey. Gehören auch Löwen dazu? Fragte Eric hoffnungsvoll. Er hatte römische Geschichte gelesen und meinte, dass man da, wo Christen zu finden seien, vernünftigerweise auch Löwen erwarten durfte. Nein, keine Löwen, sagte Harvey. Und das ist ein Modell von einem städtischen Waschhaus. Diese kleinen runden Dinger sind Brote aus einem Gesundheitsbackhaus. Diese Bleifigur ist ein Gesundheitsinspektor und das hier ist ein Bezirksrat und das ist ein Beamter der Gemeindeverwaltung. Sollen wir etwa mit diesen Zivilistenfiguren spielen? Fragte Eric. Natürlich, sagte Harvey, es sind ja Spielsachen und die sind zum Spielen da. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich damit spielen werden, sagte Eric. Vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen mit unseren Ferienhausaufgaben beschäftigen. Diesmal ist Geschichte dran. Wir sollen etwas über Ludwig XIV. Lernen, fuhr Bertie fort. Die Namen aller wichtigen Schlachten kann ich schon auswendig. Sicher wurden unter seiner Herrschaft ein paar Schlachten geschlagen, sagte Harvey, aber ich denke, die Berichte davon wurden stark übertrieben. Ludwig war eigentlich berühmt als Landschaftsgärtner. Sein Entwurf von Versailles wurde so sehr bewundert, dass er in ganz Europa kopiert wurde. Harvey zog sich in die Bibliothek zurück und grübelte 40 Minuten über die Frage nach, ob es möglich sei, ein Geschichtsbuch zum Gebrauch an Grundschulen zu verfassen, in dem Schlachten, Massaker, Mordintrigen und gewaltsame Todesfälle nicht im Vordergrund stünden. Es war Zeit, dachte er, ins Kinderzimmer zurückzugehen und nachzusehen, wie sie mit ihrem Friedensspielzeug zurechtkämen. Als er vor der Tür stand, konnte er Eric mit erhobener Stimme kommandieren hören. Bertie fiel ab und zu mit einem hilfreichen Vorschlag ein. Das ist Ludwig XIV., sagte Eric gerade, der mit den Kniehosen, der, wie Onkel sagt, die Sonntagsschule erfunden hat. Demnächst werden wir ihm mit meinem Malkasten einen Purpurmantel verpassen, sagte Bertie. Ja, und rote Absätze. Er nimmt Marschall Saxe mit und wir müssen so tun, als ob sie Tausende von Männern mitnehmen würden. Die Parole ist qui vive und die Antwort darauf, l'état c'est moi. Das war einer seiner Lieblingssprüche, musst du wissen. Sie landen mitten in der Nacht in Manchester und ein jakobinischer Verschwörer gibt ihnen die Schlüssel zur Festung. Harvey spähte zur Tür hinein und stellte fest, dass die städtische Mülltonne mit Löchern zur Aufnahme von Geschützmündungen versehen worden war und jetzt die wichtigste befestigte Stellung von Manchester darstellte. John Stuart Mill war in rote Tinte getaucht worden und repräsentierte offenbar den Marschall Saxe. Ludwig befiehlt seinen Truppen, den Christlichen Verein junger Frauen zu umzingeln und das ganze Pakt zu ergreifen. Einmal wieder im Louvre und die Mädchen gehören mir, ruft er. Mrs. Hammond sagt niemals und versetzt Marschall Saxe einen Dolchstich ins Herz. »Er blutet fürchterlich«, schrie Bertie und verspritzte großzügig rote Tinte über die Fassade des Vereinsgebäudes. Harvey entfernte sich leise von dem Zimmer und begab sich zu seiner Schwester. »Eleanor«, sagte er, »das Experiment«, »ja«, ist schiefgegangen, wir haben zu spät damit begonnen.
Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. War eigentlich Balkankrieg oder nicht? Irgendeine Intervention fand wohl statt, aber ob das Krieg war, er wusste es nicht genau. Es bewegten so viele Dinge die Menschheit. Der Höhenflugrekord war wieder gehoben worden, eine stolze Sache. Wenn er sich nicht irrte, stand er jetzt auf 3700 Meter. Und der Mann hieß Juhu. Ein Negerboxer hatte den weißen Champion geschlagen und die Weltmeisterschaft erobert. Johnson hieß er. Der Präsident von Frankreich fuhr nach Russland. Man sprach von Gefährdung des Weltfriedens. Ein neu entdeckter Tenor verdiente in Südamerika Summen, die selbst in Nordamerika noch nie dagewesen waren. Ein fürchterliches Erdbeben hatte Japan heimgesucht, die armen Japaner. Mit einem Wort, es geschah viel. Es war eine bewegte Zeit, die um Ende 1913 und Anfang 1914, aber auch die Zeit 2 oder 5 Jahre vorher, war eine bewegte Zeit gewesen. Jeder Tag hatte seine Erregungen gehabt und trotzdem ließ sich nur noch schwach oder gar nicht erinnern, was damals eigentlich los gewesen war. Man konnte es abkürzen. Das neue Heilmittel gegen die Lewis machte, in der Erforschung des Pflanzenstoffwechsels wurden,
Die Eroberung des Südpols schien, die Steinach-Experimente erregten. Man konnte auf diese Weise gut die Hälfte der Bestimmtheit weglassen. Es machte nicht viel aus. Welche sonderbare Angelegenheit ist doch Geschichte. Es ließ sich mit Sicherheit von dem und jenem Geschehnis behaupten, dass es seinen Platz in ihr inzwischen schon gefunden hatte oder bestimmt noch finden werde. Aber ob dieses Geschehnis überhaupt stattgefunden hatte, das war nicht sicher. Denn zum Stattfinden gehört doch auch, dass etwas in einem bestimmten Jahr und nicht in einem anderen oder gar nicht stattfindet. Und es gehört dazu, dass es selbst stattfindet und nicht am Ende bloß etwas Ähnliches oder seinesgleichen. Gerade das ist es aber, was kein Mensch von der Geschichte behaupten kann, außer er hat es aufgeschrieben, wie es die Zeitungen tun, oder es handelt sich um Berufs- und Vermögensangelegenheiten. Denn in wie vielen Jahren man pensionsberechtigt sein wird oder wann man eine bestimmte Summe besitzen wird oder ausgegeben hat, das ist natürlich wichtig. Und in solchem Zusammenhang können auch Kriege zu Denkwürdigkeiten werden. Sie sieht unsicher und verfilzt aus, unsere Geschichte, wenn man sie in der Nähe betrachtet, wie ein nur halb festgetretener Morast. Und schließlich läuft dann sonderbarerweise doch ein Weg über sie hin, eben jener Weg der Geschichte, von dem niemand weiß, woher er gekommen ist. Dieses der Geschichte zum Stoff dienen war etwas, das Ulrich empörte. Die leuchtende, schaukelnde Schachtel, in der er fuhr, kam ihm wie eine Maschine vor, in der einige hundert Kilogramm Menschen hin und her geschüttelt wurden, um Zukunft aus ihnen zu machen. Vor 100 Jahren sind sie mit ähnlichen Gesichtern in einer Postkutsche gesessen, und in 100 Jahren wird weiß Gott was mit ihnen los sein, aber sie werden als neue Menschen in neuen Zukunftsapparaten genauso dasitzen, fühlte er und empörte sich gegen dieses wehrlose Hinnehmen von Veränderungen und Zuständen, die hilflose Zeitgenossenschaft, das planlos ergebene, eigentlich menschenunwürdige Mitmachen der Jahrhunderte, so als ob er sich plötzlich gegen den Hut auflehnte, den er sonderbar genug geformt auf dem Kopf sitzen hatte.
André Gide, Tagebuch. 30. Juli 1914. Die Zeitungen melden heute früh weiter nichts Sensationelles. Georges, der von Le Havre zurückkommt, berichtet von den endlosen Schlangen und dem Ordnungsdienst vor den Sparkassen, wo alle Geld abheben. Im Restaurant machen die Kellner, ehe sie einen Gast bedienen, darauf aufmerksam, dass Papiergeld nicht angenommen wird. 31. Juli. Man macht sich bereit, in einen langen Tunnel voll Blut und Finsternis einzutreten. 2. August. Alle reisen ab oder sind schon abgereist. Die Luft ist voll scheußlicher Angst. Paris hat etwas Unwirkliches. Die Straßen sind frei von Fahrzeugen, voll von seltsamem Volk, das zugleich auf Höchste gespannt und ruhig ist. Leute mit Koffern warten an der Straße. Vor den Kneipen grölen ein paar Schreihälse die Marseillaise. 6. August. Der Gedanke einer möglichen Niederlage Deutschlands wagt sich allmählich weiter hervor. Die bedauernswerte Haltung der Regierung, jedes Einzelnen und ganz Frankreichs, ebenso wie die aller benachbarten Völker, erlaubt jede Hoffnung. Man sieht den Beginn einer neuen Ära vor sich. Die Vereinigten Staaten von Europa durch einen Vertrag verbunden, der ihre Rüstung beschränkt. Deutschland verkleinert oder aufgelöst, Triest den Italienern zurückgegeben, Schleswig an Dänemark und vor allem das Elsass an Frankreich. Jedermann spricht von einer solchen Revision der Landkarte wie von der Fortsetzung eines Feuilletons.
Ernst Lissauer, Hassgesang, 1914. Was schiert uns Russe und Franzos? Schuss wieder Schuss und Stoß um Stoß. Wir lieben sie nicht, wir hassen sie nicht. Wir schützen Weichsel und Waskau-Pass.
Wir haben nur einen einzigen Hass. Wir lieben vereint, wir hassen vereint. Wir haben nur einen einzigen Feind. Denn ihr alle wisst, er sitzt geduckt hinter der grauen Flut, voll Neid, voll Wut, voll Schleue, voll List, durch Wasser getrennt, die sind dicker als Blut. Wir wollen treten in ein Gericht, einen Schwur zu schwören, Gesicht in Gesicht, einen Schwur von Erz, den verbläst kein Wind, einen Schwur für Kind und für Kindeskind. Vernehmt das Wort, sagt nach das Wort, es wälzt sich durch ganz Deutschland fort. Wir wollen nicht lassen von unserem Hass, wir haben alle nur einen Hass. Wir lieben vereint, wir hassen vereint, wir alle haben nur einen Feind, England!
Bertrand Russell, offener Brief an den britischen Premierminister vom 12. August 1914. Sir, entgegen der großen Mehrheit meiner Landsleute protestiere ich selbst in diesem Augenblick im Namen der Menschlichkeit und Zivilisation gegen unsere Beteiligung an der Zerstörung Deutschlands. Wer das Volk von London in den Nächten vor dem Krieg gesehen hat, konnte erleben, wie eine ganze bis dahin friedlebende, friedliebende und menschliche Bevölkerung in wenigen Tagen in den tiefen Abgrund primitiver Barbarei gestürzt wurde und in einem einzigen Augenblick den Blut- und Hassinstinkten freien Lauf ließ, gegen die das gesamte Gebäude der Zivilisation errichtet worden ist. Sogenannte Patrioten in allen Ländern begrüßen diese brutale Orgie als edle Entschlossenheit, das Recht zu verteidigen. Vernunft und Barmherzigkeit werden in einer großen Flut des Hasses fortgespült. Verschwommene Abstraktionen von unvorstellbarer Bosheit, Deutschland für uns und die Franzosen, Russland für die Deutschen, verschleiern die einfache Tatsache, dass unsere Feinde Menschen sind wie wir selbst, weder besser noch schlechter. All dieser Wahnsinn, all diese Wut, dieser flammende Tod unserer Zivilisation und unserer Hoffnungen sind über uns gekommen, weil eine Anzahl Herren in Amt und Würden, die ein luxuriöses und meist stumpfsinniges Leben führen und allesamt weder Fantasie noch Herz besitzen, beschlossen hat, dass lieber das eintreten solle, als dass einer von ihnen auch nur die geringste Beeinträchtigung seines nationalen Stolzes erlitte. Ich kann mich nicht der Folgerung erwehren, dass die Regierung in ihrer Pflicht gegenüber der Nation versagt hat, indem sie ihre langfristigen Abmachungen mit den Franzosen nicht früher bekannt gab und sie im letzten Augenblick zur Grundlage eines Ehrenappells machte. Dass sie in ihrer Pflicht gegenüber Europa versagt hat, da sie ihre Haltung nicht gleich bei Beginn der Krise deutlich machte und dass sie in ihrer Pflicht gegenüber der Humanität versagt hat, indem sie Deutschland nicht von den Bedingungen unterrichtete, die ihre Nichtteilnahme an einem Krieg sicherten, der, wie er auch immer ausgeht, unsagbare Not und den Verlust von vielen Tausenden unserer mutigsten und edelsten Bürger verursachen wird. Ihr Bertrand Russell.
Erich Mühsam, Barbaren, 1915. Sie streiten, wer Barbar sei unter ihnen, und zum Beweise, dass stets nur die anderen vor aller Nachwelt solchen Ruf verdienen, verwüsten sie mit schrecklichen Maschinen Gallipoli, Galizien, Serbien, Flandern, Voldinien und das Land der Beduinen. Das Blut gerinnt, es häufen sich die Leichen im Elsass, in Tirol, in Frankreich, Polen, auf hoher See und in den Tropenreichen ist Kampfgetöse, Mord ist Sieg und Weichen. Es wird gebrannt, geschändet und gestohlen und über Trümmern ragen Ruhmeszeichen. Aus Wolken fetzt der Mord vom Meeresgrunde und Kinder müssen sterben, Frauen, Greise. Den Hunger ruft man sich, die Pest zum Bunde, der Mutter Träne und die Todeswunde erhabenen Planens zu der Menschheit Preise gibt von der Heldenzeit Europas Kunde. Und jubelnd töten sie für ihren Zaren, für ihren Kaiser, König, Präsidenten und starke Männer sinken hin in Scharen und wissen, dass sie tapfere Streiter waren. Blut tropft und Jammer von den Firmamenten. Und jeder schmäht die anderen als Barbaren.
Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues. 3 Uhr morgens. Der Wind ist frisch und kühl. Die fahle Stunde macht unsere Gesichter grau. Wir tappen uns vorwärts im Gänsemarsch durch die Gräben und Trichter und gelangen wieder in die Nebelzone. Kaczynski ist unruhig, das ist ein schlechtes Zeichen. Was hast du, Kat? Fragt Kropp. Ich wollte, wir wären erst zu Hause. Zu Hause, er meint die Baracken. Dauert nicht mehr lange, Kat. Er ist nervös. Ich weiß nicht. Wir kommen in die Laufgräben und dann in die Wiesen. Das Wäldchen taucht auf. Wir kennen hier jeden Schritt Boden. Da ist der Jägerfriedhof schon mit den Hügeln und den schwarzen Kreuzen. In diesem Augenblick pfeift es hinter uns, schwillt, kracht, donnert. Wir haben uns gebückt. 100 Meter vor uns schießt eine Feuerwolke empor. In der nächsten Minute hebt sich ein Stück Wald unter einem zweiten Einschlag langsam über die Gipfel. 3, 4 Bäume segeln mit und brechen dabei in Stücke. Schon zischen wie Kesselventile die folgenden Granaten heran, scharfes Feuer. Deckung, brüllt jemand, Deckung! Die Wiesen sind flach, der Wald ist zu weit und gefährlich, es gibt keine andere Deckung als den Friedhof und die Gräberhügel. Wir stolpern im Dunkel hinein, wie hingespuckt klebt jeder gleich hinter einem Hügel. Keinen Moment zu früh. Das Dunkel wird wahnsinnig, es wogt und tobt. Schwärzere Dunkelheiten als die Nacht, rasen mit Riesenbuckeln auf uns los, über uns hinweg. Das Feuer der Explosionen überflackert den Friedhof, nirgendwo ist ein Ausweg. Ich wage im Aufblitzen der Granaten einen Blick auf die Wiesen. Sie sind ein aufgewühltes Meer, die Stichflammen der Geschosse springen wie Fontänen heraus. Es ist ausgeschlossen, dass jemand darüber hinwegkommt. Der Wald verschwindet, er wird zerstampft, zerfetzt, zerrissen. Wir müssen hier auf dem Friedhof bleiben. Vor uns birst die Erde, es regnet Schollen, ich spüre einen Ruck. Mein Ärmel ist aufgerissen durch einen Splitter, ich balle die Faust, keine Schmerzen. Doch das beruhigt mich nicht, Verletzungen schmerzen stets erst später. Ich fahre über den Arm, er ist angekratzt, aber heil. Da knallt es gegen meinen Schädel, dass mir das Bewusstsein verschwimmt. Ich habe den blitzartigen Gedanken, nicht ohnmächtig werden, versinke in schwarzem Brei und komme sofort wieder hoch. Ein Splitter ist gegen meinen Helm gehauen. Er kam so weit her, dass er nicht durchschlug. Ich wische mir den Dreck aus den Augen. Vor mir ist ein Loch aufgerissen, ich erkenne es undeutlich. Granaten treffen nicht leicht in denselben Trichter, deshalb will ich hinein. Mit einem Satze schnelle ich mich lang vor, flach wie ein Fisch über den Boden, da pfeift es wieder. Rasch krieche ich zusammen, greife nach der Deckung, fühle links etwas, presse mich daneben, es gibt nach, ich stöhne, die Erde zerreißt, der Luftdruck donnert in meinen Ohren, ich krieche unter das Nachgebende, Decke ist über mich, es ist Holz, Tuch, Deckung, Deckung, armselige Deckung vor herabschlagenden Splittern. Ich öffne die Augen, meine Finger halten einen Ärmel umklammert, einen Arm. Ein Verwundeter. Ich schreie ihm zu, keine Antwort, ein Toter. Meine Hand fasst weiter in Holzsplitter, da weiß ich wieder, dass wir auf dem Friedhof liegen. Aber das Feuer ist stärker als alles andere. Es vernichtet die Besinnung, ich krieche nur noch tiefer unter den Sarg. Er soll mich schützen, und wenn der Tod selber in ihm liegt. Vor mir klafft der Trichter. Ich fasse ihn mit den Augen wie mit Fäusten, ich muss mit einem Satz hinein. Da erhalte ich einen Schlag ins Gesicht, eine Hand klammert sich um meine Schulter. Ist der Tote wieder erwacht? Die Hand schüttelt mich, ich wende den Kopf, in sekundenkurzem Licht starre ich in das Gesicht Kaczynskis. Er hat den Mund weit offen und brüllt. Ich höre nichts, er rüttelt mich, nähert sich. In einem Moment des Abschwellens erreicht mich seine Stimme. Gas! 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 Weiter sagen. Ich reiße die Gaskapsel heran. Etwas entfernt von mir liegt jemand. Ich denke an nichts mehr als an dies. Der dort muss es wissen. Gas! Gas! Ich rufe, schiebe mich heran, schlage mit der Kapsel nach ihm, er merkt nichts, noch einmal. Er duckt sich nur, es ist ein Rekrut. Ich sehe verzweifelt nach Kat, er hat die Maske vor, ich reiße meine auch heraus, der Helm fliegt beiseite, sie streift sich über mein Gesicht, ich erreiche den Mann, am nächsten liegt mir seine Kapsel, ich fasse die Maske, schiebe sie über seinen Kopf, er greift zu, ich lasse los und liege plötzlich mit einem Ruck im Trichter. Der dumpfe Knall der Gasgranaten mischt sich in das Krachen der Explosivgeschosse. Eine Glocke dröhnt zwischen die Explosionen, Gongs, Metallklappern künden überall hin, Gas, 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 hinter mir plumpst es einmal, zweimal, ich wische die Augenscheiben meiner Maske vom Atemdunst sauber. Es sind Kat, Krapp und noch jemand. Wir liegen zu viert in schwerer, lauernder Anspannung und atmen so schwach wie möglich.
Die ersten Minuten mit der Maske entscheiden über Leben und Tod. Ist sie dicht? Ich kenne die furchtbaren Bilder aus dem Lazarett. Gaskranke, die in tagelangem Würgen die verbrannten Lungen stückweise auskotzen. Vorsichtig, den Mund auf die Patrone gedrückt, atme ich. Jetzt schleicht der Schwaden über den Boden und sinkt in alle Vertiefungen. Wie ein weiches, breites Quallentier legt er sich in unseren Trichter, räkelt sich hinein. Ich stoße Kat an. Es ist besser herauszukriechen und oben zu liegen, als hier, wo das Gas sich am meisten sammelt. Doch wir kommen nicht dazu, ein zweiter Feuerhagel beginnt. Es ist, als ob nicht mehr die Geschosse brüllen, es ist, als ob die Erde selbst tobt. Mit einem Krach saust etwas Schwarzes zu uns herab. Hart neben uns schlägt es ein hochgeschleuderter Sarg. Ich sehe Kat sich bewegen und krieche hinüber. Der Sarg ist dem vierten in unserem Loch auf den ausgestreckten Arm geschlagen. Der Mann versucht mit der anderen Hand die Gasmaske abzureißen. Krab greift rechtzeitig zu, biegt ihm die Hand hart auf den Rücken und hält sie fest. Kat und ich gehen daran, den verwundeten Arm freizumachen. Der Sargdeckel ist lose und geborsten, wir können ihn leicht abreißen, den Toten werfen wir hinaus, er sackt nach hinten, dann versuchen wir, den unteren Teil zu lockern. Zum Glück wird der Mann bewusstlos und Albert kann uns helfen. Wir brauchen nun nicht mehr so behutsam zu sein und arbeiten, was wir können, bis der Sarg mit einem Seufzer nachgibt unter dem dahergesteckten Spaten. Es ist heller geworden.
Miroslav Krica. Drei Honvets, das sind ungarische Vaterlandsverteidiger, circa 1916. Neben dem Honvet Veit Trdak, im zweiten Glied der zweiten Doppelreihe, marschierte der Honvet Stefan Loborets, ein alter Frontsoldat. Die Wunde an seiner rechten Schulter brannte unter dem Riemen des Tornisters und des mannlicher Gewehrs. Vergebens schob er das Gewehr von der rechten auf die linke Schulter. Der Riemen schnitt ein und schmerzte bei jedem Schritt. Der Honvet Stefan Loborets war durch Schützengräben und Sturmangriffe hin und her gejagt worden. Dann wurde er am Oberschenkel verwundet. Nachdem er im Spital genesen war, wurde er wieder an die Front geworfen, wo er an Typhus erkrankte, lange auf den Tod lag, aber doch nicht starb. Dann wurde er in die Genesungsabteilung geschickt. Er war schon zu einem sechswöchigen Rekonvaleszentenurlaub bestimmt, als eine außerordentliche Kommission in das Spital platzte und ihn mit 37 anderen in die Kaserne abkommandierte zum Ersatzbataillon. Stefan Loborets war noch keine 2 Monate verheiratet, als sie ihn von seiner Frau fortgerissen hatten, und er empfand diesen sechswöchigen Urlaub als sein heiliges Recht, das ihm niemand verweigern durfte. Und doch hatten sie ihm dieses heilige Recht geraubt. Er wurde verbittert. Er fiel in Apathie und kümmerte sich um gar nichts mehr. Vorher hatte er freiwillig die Schuhe der Unteroffiziere geputzt, und wenn man ihn in die Kantine schickte, lief er hin und zurück. Jetzt aber brummte er jedes Mal beleidigt, und man musste ihm eine herunterhauen oder ihm einen Fußtritt in den Hintern versetzen, damit er den Befehl befolgte. Als die Kompanie für die Front ausgerüstet wurde, stand er auf Wache. Am nächsten Tag waren für ihn keine Schuhe da. Die Unteroffiziere sprachen von einer Kiste im Hauptlager, die nicht angekommen sei. Später lachten sie ihn aus. Er solle nur in zerrissenen Schuhen gehen. Der Herr, der sich mit Mädchen herumtreibt, während die Kompanie ausgerüstet wird, um an die Front zu gehen. Ich war auf Wache. Husch, Marsch, hinaus, frecher Ochs. Er war beim Rapport. Er wurde aufgeschrieben. Er bekam seine Schuhe nicht. So ging er zum Bataillon, um sich über seine Kompanie zu beschweren, sein Recht zu fordern. Warum sollte er den Gaunern im Magazin seine Schuhe schenken? Man beförderte ihn aber beim Bataillonsstab mit einem Fußtritt hinaus, sagte ihm, er sei ein Irrsinniger, ein Hund, ein Schwein, ein Dieb. Er solle sich nur vorsehen, dass man ihn nicht am nächsten Morgen anbinde. Als er die Stufen des Bataillonsgebäudes hinunterrollte, verletzte er sich am Geländer in tiefer Niedergeschlagenheit. Ging er zum Magazin. Das Magazin war mit schweren Eisenstangen verbarrikadiert und mit einem Vorhängeschloss abgesperrt. Alles war vor ihm verbarrikadiert und verriegelt, während er nichts anderes forderte als sein heiliges Recht. Man muss das Rechtsgefühl eines alten Frontkämpfers begreifen. In der Zeit vor dem Abtransport wenn das Blei von 8 Magazinen scharfer Patronen an ihrem Gürtel hängt, wenn in den Bataillonsschleifereien die Bajonette geschliffen werden, den ganzen Tag quietschen die Schleifsteine auf blankem Stahl, fühlen die Frontsoldaten in ihrem Inneren urtümliche Bärenkräfte erwachsen. Dieses blutige und tierische Empfinden verliert sich dann allmählich im Dreck der Etappe und in den Qualen des Biwaks, aber in der Kaserne, wo noch alles operettenhaft zugeht, wo die Säbel blitzen, die Trompeten schmettern, die Truppen im Takt marschieren, da fühlen sich die Frontsoldaten als Helden. Und wenn sie sich mit dem Kanzleipersonal vergleichen, fühlen sich diese armen Menschen wie Riesen, die auf große Abenteuer ausgehen. Vor ihnen liegen Schlachten, Blut, Feuer. Und sie werden nicht unter den warmen Dächern bleiben, wie diese Diebe, Schreiber, Schwindler, Marodeure, Strolche, diese grauen, faulen Bäckerschweine und Furiere. Es geht ihnen gut, diesen Bataillonsigeln. Sie werden nicht 7 lange Nächte in Viehwaggons frieren, die verfluchten Nissen, diese Leute, sondern werden im warmen Zimmer schwarze Flöhe auf das Papier schmieren, Kommissbrot fressen und Wermut schlürfen. Warum sollen sie nicht auch einmal ein wenig in die Welt riechen, wo die Kugeln zwitschern? Da erwacht in den Frontsoldaten der Hass des hungrigen Wolfs, wenn er den warmen Stall riecht. Darum ist es nicht gut, den Frontsoldaten anzufassen. Darum meiden erfahrene und friedfertige Schreiber an diesen letzten Tagen den Frontsoldaten wie die Aussätzigen. Mit gebeugtem Haupt und traurig kam Stefan Loboretz aus dem Magazin zurück. Es war ihm schon klar, dass er jetzt mit alten zerrissenen Schuhen in den galizischen Kot würde abfahren müssen und dass er vom ersten Regen nasse Füße bekommen würde. Als er so in Gedanken mitten auf dem Kasernenhof auf den dicken, länger dienenden Stabsfeldwebel Schmidt, den Chef aller Magazine, stieß, beschloss er, noch einmal sein Glück zu versuchen. »Herr Stabsfeldwebel, ich bitte gehorsamst, aber meine Schuhe...« Schmidt hörte gar nicht, was der da wollte, und redete und gab Stefan Loboretz mit voller Kraft eine Ohrfeige, um all diese Komplikationen loszuwerden. In diesem Augenblick gingen ein paar Köche mit einem großen Kessel voll schwarzem Kaffee über den Hof. Loboretz sprang in besinnungslosem Zorn und dadurch in seiner Frontkämpfer-Ehre gekränkt, dass er, der morgen das dritte Mal an die Front ging, hier in der Garnison von einem diebischen Krämer von Magazineur geohrfeigt worden war, auf den Stabsfeldwebel zu und warf ihn in den Kaffeekessel. Schmidt, im kochenden Kaffee gebadet, riss den Säbel heraus, packte Loboretz an der linken Schulter und stach ihn ins Fleisch. Als Loboretz im Halbdunkel zwischen zerzausten Kastanienbäumen neben dem verschütteten Kaffee von der Wache, der Bereitschaft und dem Koch entwaffnet und festgenommen wurde, spürte er genau, dass alles, was hier geschah, äußerst ungut war. Verwundet, blutig geschlagen, durch die Drohung mit Kriegsgericht, irgendwelchen Paragraphen und Erschießen eingeschüchtert, ging er noch in der Nacht auf einen Kompromiss ein. Und ging am nächsten Tag fiebernd mit dem betrunkenen Transport ab, der wie eine Horde wilder Tiere brüllte, den Herrgott und alle Heiligen im Himmel verfluchte, alle vom Kommandanten bis zum Bremser am Zugende, der unausgeschlafen und frierend mit seiner roten Fahne im letzten Waggon saß. Das ereignete sich zu einer Zeit, da der Krieg schon überreif war. Und da man in diesen Fronttransporten spürte, dass die Ketten schon irgendwo gerissen waren. Es gab weder Fahnen, noch Musik, noch Blumen. Die Gulaschkessel wurden umgestürzt. Das war kein Gulasch mehr, sondern übelriechender Harn. Das war kein Rindfleisch. Das waren gekochte Katzen. Das harte, verschimmelte Kommissbrot wurde gegen die Fensterscheiben der Wartezimmer geschleudert. Die Kellner in den Bahnhofsrestaurationen wurden verprügelt, Lampen zerschlagen. Irgendwo in den Karpaten, wo die Buchstaben auf den Stationen schon kyrillisch geschrieben waren und wo sich gleich hinter dem Bahnhof steile, hohe, dunkle Felsen voll dichten Nadelwalds erhoben, waren eine ungarische Maschinengewehrtruppe und Tiroler aneinandergeraten. In dem Rattern der Maschinengewehre, dem Schrillen des Telefons und dem allgemeinen Durcheinander hatte Loboretz plötzlich das starke Bedürfnis, sich in dieses Gefecht einzumischen. Denn er war sicher, dass hier wieder einem Menschen sein heiliges Recht genommen worden war. Der Gedanke rumorte und bohrte während der ganzen Reise in Stefan Loboretz weiter. Warum fuhr er da wieder an die Front, wenn es keine Gerechtigkeit gab? Er war schon draußen im Schützengraben gewesen. Er hatte dort schon seine 17 Monate hinter sich gebracht. Seinen Urlaub hatten sie ihm nicht gegeben. Auch seine Schuhe hatten sie ihm gestohlen, seine Schulter blutig geschlagen. Und so warfen sie ihn wieder hinaus, in den Nebel, in den Dreck, ins Blut und in den Tod.
John Dos Passos, drei Soldaten. Der Film hatte begonnen. Andrews sah flüchtig um sich, in das Gesicht des Jungen aus Indiana, der neben ihm saß, auf die braunen Gesichter und kurzgeschorenen Köpfe, die sich aus den khaki gekleideten Körpern um ihn erhoben. Manchmal irrten ein paar Augen ab von dem weißen, flackernden Licht der Leinwand. Wogen von Gelächter oder von Zurufen gingen hin und her. Sie waren ja alle so gleich. In Augenblicken schienen sie nur ein einziger Organismus zu sein. Das war es ja, was er suchte, als er sich bei der Armee gemeldet hatte, sagte er zu sich selbst. Hier wollte er Zuflucht finden vor dem Schrecken der Welt, der ihn befallen hatte. Empörung, Gedanken, Individualität, davon hatte er genug. So war es viel besser. Alles geschehen lassen, den verrückten Wunsch nach Musik auslöschen, sich in den Schlamm allgemeiner Sklaverei hineinducken. Ist das nicht ein toller Film? Chris Field wandte sich ihm zu mit einem Lächeln, das die Wut vertrieb und ein angenehmes Gefühl der Kameradschaft in ihm weckte. Der nächste Teil ist fein, ich habe ihn so schon in Frisco gesehen, sagte der Mann an der anderen Seite von Andrews. Wenn man das gesehen hat, hasst man die Hunnen. Verflucht nochmal, ich will doch nach Übersee gehen. Da drüben ist's fabelhaft, sagte Fuselli. Alles ist schön, pittoresk, wie man sagt, und die Leute gehen in Bauernkleidung rum. Ich hatte einen Onkel, der mir davon erzählt hat. Er kam aus der Nähe von Turin. Wo ist das? Weiß nicht, er ist Italiener. Wie lange dauert die Überfahrt? Na, so eine Woche oder zwei, sagte Andrews. So lange? Doch der Film hatte wieder begonnen. Auf der Leinwand erschienen Soldaten in Pickelhauben, die in belgische Städte einmarschierten, wo von Hunden gezogene Milchwagen und alte Frauen in Bauernkleidung zu sehen waren. Man pfiff und buhte, sobald eine deutsche Flagge erschien, und als die Truppen auf dem Bilde vormarschierten und die Zivilisten bajonettierten, stießen die in das stickige Kino gepferchten Soldaten wilde Flüche gegen sie aus. Andrews fühlte, wie ein blinder Hass sich in den jungen Männern um ihn herum regte, wie etwas, was ein eigenes Leben besitzt. Er wurde davon weggeschwemmt, wie von einer durchgehenden, wilden Viehherde. Der Schrecken legte sich wie eine drohende Hand um seinen Hals. Er beobachtete scheu die Gesichter um sich herum. Sie waren alle gespannt und rot und glänzten vor Schweiß in der Hitze des Saals. Beim Verlassen des Raums hörte Andrews einen Mann sagen, »Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau vergewaltigt, aber bei Gott, ich werde es tun. Ich würde die Welt darum geben, ein paar von diesen verdammten deutschen Weibern zu vergewaltigen. Auch ich hasse sie.« ertönte eine andere Stimme. Männer, Frauen, Kinder, Ungeborene. Das sind wirkliche Biester, sich von einem Haufen Kriegsherren registrieren zu lassen. Ich möchte mal einen solchen deutschen Offizier gefangen nehmen und zwingen, meine Schuhe zu putzen und ihn dann totschießen, sagte Chris Field zu Andrews, als sie die lange Kasernenreihe hinunterging. Andrews wandte sich scharf um und sah in seines Gefährten Gesicht. Irgendetwas in der Rauheit der Stimme erschreckte ihn. Daran war er nicht gewöhnt. Er hatte immer geglaubt, er selbst sei ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Doch nie hatte er den Wunsch verspürt, einen anderen Menschen zu töten. Er schob den Gedanken an den Tod von sich. Der war uninteressant und außerdem gleichgültig. Doch irgendwann einmal würde er wieder Klavier spielen, Musik schreiben wollen. Es wäre schrecklich, in die hilflose Mentalität des Soldaten zu versinken. Man muss seinen Willen stark halten.
Rabindranath Tagore, Nationalismus, 1917. Die Nation ist lange auf Kosten der verstümmelten Menschlichkeit gediehen. Die Menschen, die vollkommensten Geschöpfe Gottes, gingen aus dieser nationalen Fabrik zu großen Scharen als Krieg- und geldmachende Drahtpuppen hervor, lächerlich stolz und eitel auf die erbärmliche Vollkommenheit ihres Mechanismus. Und der Leib dieser Nation, der nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Stahl und Dampf und Amtsgebäuden besteht, kann zu einer immer fantastischeren Ungeheuerlichkeit anschwellen, bis endlich die Missgestalt ihren ganzen Umfang nicht mehr zusammenhalten kann. Sie wird anfangs zu krachen und zu bersten, sie wird anfangen zu krachen und zu bersten, keuchend giftige Dämpfe und Feuer ausspeien, und wir hören im Donner der Kanonen ihr Todesröcheln. In diesem Kriege hat der Todeskampf der Nationen angefangen. Ihr ganzer Mechanismus ist plötzlich toll geworden und hat einen Furientanz begonnen, indem er seine eigenen Glieder zerschmettert und in den Staub wirft. Es ist der fünfte Akt der Tragödie des falschen Scheins.
Hugo Ball, Totentanz, 1916. So sterben wir und sterben alle Tage, weil es so gemütlich sich sterben lässt. Morgens noch in Schlaf und Traum, mittags schon dahin, abends schon zu unterst im Grabe drin. Die Schlacht ist unser Freudenhaus, von Blut ist unsere Sonne, Tod ist unser Zeichen und Losungswort. Kind und Weib verlassen wir, was gehen sie uns an, wenn man sich auf uns nur verlassen kann. So morden wir und morden alle Tage unsere Kameraden im Totentanz. Bruder, reck dich auf vor mir, Bruder, deine Brust, Bruder, der du fallen und sterben musst. Wir murren nicht, wir knurren nicht, wir schweigen alle Tage, bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht. Hart ist unsere Lagerstatt, trocken unser Brot, blutig und besudelt, der liebe Gott. Wir danken dir, Herr Kaiser, für die Gnade, dass du uns zum Sterben erkoren hast. Schlafe du, schlaf sanft und still, bis dich auferweckt unser armer Leib, den der Rasen deckt.
Franz Kafka, Prag, Oktober 1916. Bald nach Kriegsausbruch zeigte sich in den Straßen unserer Städte eine sonderbare Schrecken- und mitleiderregende Erscheinung. Es war ein von der Front gekommener Soldat. Er konnte sich nur an Krücken vorwärts bewegen oder wurde geführt. Sein Körper wurde nämlich ununterbrochen geschüttelt, wie von maßlosen Frostanfällen, oder als stehe er mitten in der friedlichen Straße, unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Erlebnisse an der Front. Man sah auch andere, welche sich nur springend vorwärts bewegen konnten. Arme, bleiche, ausgemergelte Menschen führten Sprünge aus, als halte sie eine unbarmherzige Hand im Genick, die sie in diesen qualvollen Bewegungen hin und her reiße. Man sah ihnen bedauernd, aber mehr oder minder gedankenlos nach, umso mehr, als sich solche Erscheinungen mehrten und fast ein Bestandteil des Straßenlebens wurden.
Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, Der Optimist
und Der Nörgler im Gespräch.
Der Optimist: Sie können nicht leugnen, dass der Krieg, abgesehen von den guten Folgen für die, welche ständig dem Tod ins Auge blicken müssen, auch einen seelischen Aufschwung mit sich gebracht hat.
Ich beneide den Tod nicht darum, dass er sich jetzt von so vielen armen Teufeln ins Auge blicken lassen muss, die erst durch die allgemeine Galgenpflicht auf ein metaphysisches Niveau emporgezogen werden. Abgesehen davon, dass es in den meisten Fällen misslingt.
Die Guten werden besser und die Schlechten gut. Der Krieg läutert.
Er nimmt den Guten den Glauben, wenn er ihnen nicht das Leben nimmt. Und er macht die Schlechten schlechter. Die Kontraste des Friedens waren groß genug.
Aber merken Sie nicht den seelischen Aufschwung des Hinterlands?
Was den seelischen Aufschwung des Hinterlands anlangt, so habe ich ihn bisher nicht anders gemerkt als den Straßenstaub, den die Kehrichtwalze aufwirbelt, damit er wieder zu Boden sinke.
Es verändert sich also nichts?
Doch. Aus Staub wird Dreck, weil auch der Spritzwagen noch hinterhergeht.
Sie glauben also nicht, dass sich seit Anfang August, da Sie ausgezogen sind, etwas gebessert hat?
Anfang August, ja. Das war der Ausziehtermin, als man der Menschheit die Ehre gekündigt hatte. Sie hätte ihn vor dem Weltgericht anfechten sollen.
Wollen Sie etwa die Begeisterung, mit der unsere braven Soldaten ins Feld ziehen und den Stolz, mit dem die Daheimbleibenden ihnen nachblicken, in Abrede stellen?
Gewiss nicht. Nur behaupten, dass die braven Soldaten lieber mit den stolz Nachblickenden tauschen würden, als die stolz Nachblickenden mit den braven Soldaten.
Wollen Sie die große Solidarität in Abrede stellen, die der Krieg wie mit einem Zauberschlage hergestellt hat?
Die Solidarität wäre noch größer, wenn keiner hinausziehen müsste und alle stolz nachblicken dürften.
Der deutsche Kaiser hat gesagt, es gibt keine Parteien mehr, es gibt nur noch Deutsche.
Das mag für Deutschland richtig sein, anderswo haben die Menschen vielleicht doch einen noch höheren Ehrgeiz.
Wieso?
Es versteht sich schon nach der Nationalität, dass sie anderswo keine Deutschen sind.
Wer hat wie Sie die Menschheit im Frieden faulen gesehen?
Sie trägt ihre Fäulnis in den Krieg. Sie steckt den Krieg mit ihr an. Sie lässt ihn an ihr verkommen und sie wird sie unversehrt und vermehrt hinüber in den Frieden retten. Ehe der Arzt die Pest heilt, hat sie ihn und den Patienten umgebracht.
Ja, aber ist denn für eine so geartete Menschheit der Krieg nicht besser als der Friede?
Ist es so, so kommt der Friede hinten nach.
Ich würde doch glauben, dass der Krieg dem Übel ein Ende macht.
Er setzt es fort.
Der Krieg als solcher?
Der Krieg als dieser. Er wirkt aus den Verfallsbedingungen der Zeit. Mit ihren Bazillen sind seine Bomben gefüllt.
Aber es gibt doch wenigstens wieder ein Ideal. Ist es da mit dem Übel nicht vorbei?
Das Übel gedeiht hinter dem Ideal am besten.
Aber die Beispiele von Opfermut müssen doch fortwirken, über den Krieg hinaus.
Das Übel wirkt durch den Krieg und über ihn fort. Es mästet sich am Opfer.
Sie unterschätzen die sittlichen Kräfte, die der Krieg in Bewegung setzt.
Das sei fern von mir. Viele, die jetzt sterben müssen, dürfen zwar auch morden, sind aber jedenfalls der Möglichkeit zu wuchern enthoben. Nur, dass sich für diesen Ausfall die anderen, die ihnen stolz nachblicken, entschädigen können. Die dort sind die super geschätzten Sünder, die hier zu Hause rücken frisch ein.
Sie verwechseln eine Oberflächenerscheinung, wie sie die korrupte Großstadt bietet, mit dem gesunden Kern.
Die Bestimmung des gesunden Kerns ist, Oberflächenerscheinung zu werden. Die Richtung der Kulturtendenz führt zur Welt als Großstadt. Im Handumdrehen können Sie aus einem westfälischen Bauern einen Berliner Schieber machen. Umgekehrt geht nichts und zurück ginge es auch nicht mehr. Claire Goll, die Schneiderin, 1918. Die hübschen Wachsmädchen hinter den Vitrinen lächelten ihr Lächeln von gestern in die Hauptstraßen. Elegante Frauen wühlten mit gierigen Blicken in Schaufenstern und Läden. 100 Reklamesterne gingen wie immer über den Häusern auf. Irgendein Mund schrie und warb für Kabarets und Varietés, in denen man sich frivol über den Tod hinweglachte. Arme Frauen boten blühende Gärten in ihren Körben feil und in einer Ecke froren die kleinen ewigen Mädchen mit den Schwefelhölzern aus Andersens Märchen. An den billigen Himmeln der Kinos gingen bunte Sonnen auf und Christus leuchtete in roten Flammen als neuer, zugkräftiger Film über dem Eingang in die Sensation. Da und dort stürzten sich aus den Cafés Töne eines Pianolas oder rot maskierten Orchesters auf die Straße und zerhackten den Abend. Ein überlebensgroßer blauer Gag verkaufte für irgendeine Firma sein verführerisches Lächeln von einer Häuserwand herunter. Die bunten Zettel der Plakatsäulen überschrien sich im Anbieten von Vergnügungen. Autos zerschnitten hochmütig die Straßen. Bunte Menschenknäuel jagten aus dem Untergrundbahntunnel in die Oberwelt. Der Smoking wanderte neben dem Kittel. Der Weg machte keine Unterschiede. Zwischen Seidenkleidern schleppten zerlumpte Gestalten ihr Elend heim. Man übersah sie ebenso, wie man das Leid hinter den Fenstern, wie man die Verwundeten, die Krüppel und die Toten übersah. Man wollte den Krieg vergessen. Das Leben und die Stadt waren mächtiger als der Tod. Die Frau des Zuschneiders Sedlacek ging schnell, ohne zu sehen und ganz in sich gebeugt, nach Hause. Sie war Schneiderin. Den ganzen Tag saß sie in fremden Häusern, nähte für fremde Menschen. Man setzte sie gewöhnlich in schlechtesten Zimmer aus, denn die Herrschaften wollten so wenig wie möglich an sie erinnert sein. Eigentlich war sie Tag für Tag lebendig begraben zwischen vier Wänden, aber davon wusste sie nichts. Ebenso wenig wie sie wusste, dass es eine Welt gab. Wenn sie abends müde und frierend nach Hause kam, in die Leere ihrer kleinen Wohnung, dann schrieb sie mit zerstochenen Fingern einen Brief an den Mann, der draußen im Felde stand. Dieser Brief und seine Antwort waren ihr Leben. Dafür nähte sie, dafür erlitt sie den Hochmut der Reichen. In das Gold der üppigen Kleider stickte sie ihre Sehnsucht nach ihm. Durch alle Säume der Roben, die ihre Armut nähte, liefen ihre Träume. Alles Geld wurde zu Liebesgaben für ihn, die sie unaufhörlich ins Feld schickte. Ihre Liebe zu ihm war das Größte an ihr und ihrem Leben. Sie hob sie hinaus über Raum und Zeit, über die fremden Menschen und Zimmer. Jeder Tag war für sie ein Stich, der sie ihm näher bringen würde, und sie lebte einen um den anderen geduldig ab, ohne zu klagen. Ihre Briefe waren ganz aus Liebe. Duftige, hellrosa Vögelchen, ein Stückchen Morgenröte in die Nacht des Krieges. Krieg. Dies Wort glitt an der Oberfläche ihres Gemüts vorbei. Sie war zu gut und zu naiv, um sich darunter etwas vorstellen zu können. Der Gedanke, dass ihren Mann auch eine Kugel treffen könnte, zerbrach beim ersten Auftauchen an der Mauer ihrer Liebe. Sie ging schnell und voll Andacht nach Hause. Dort verschloss sie ihr Zimmerchen fest vor der Stadt, um ganz mit ihm allein zu sein. Die spitzen Rufe der Trams, das gläserne Knirschen der Wagen, die grellen Schreie der Glocken zerbrachen an den geschlossenen Fenstern. Ihre Seele öffnete den Briefkasten. Da hielt sie eines ihrer eigenen hellrosa Vögelchen in Händen, das ihn nicht gefunden hatte. Ihre Hand zitterte ein wenig und ihr Herz zitterte noch mehr. Und am anderen Abend lagen wieder zwei rosa Vögelchen da, auf denen stand: gefallen auf dem Felde der Ehre. Außerdem ein Brief von ihm aus irgendeinem Lazarett, der Abschied nahm. Sie hielt sie alle in der Hand. So viel Liebe, die nichts gegen den Tod vermocht hatte. Es war, als hätte sie ein Eisstückchen verschluckt, das sich langsam in ihrem Körper ausbreitete. Da fiel ihr Blick auf den schwarzen Torso der Kleiderpuppe, die jetzt der Inhalt ihres Lebens war. Und sie klammerte sich wie eine Irre an das fühllose Holz, das einen Menschen imitierte. Jetzt wusste sie plötzlich, dass der Krieg ein schwarzer Rumpf war, ohne Arme und Beine, ohne Kopf, der nichts am Menschen ließ als einen verkohlten Leib ohne Herz, den man mit bunten Kleidern umhing.
Fernando Pessoa, der Krieg. Der Krieg, der mit seinen Heeren die Welt verwüstet, ist das Idealbild des philosophischen Irrtums. Der Krieg, wie alles Menschliche, will verändern. Doch will der Krieg mehr als alles andere tiefgreifend verändern und rasch. Doch der Krieg bringt Tod. Und der Tod ist die Verachtung des Weltalls uns gegenüber. Da er Tod bringt, beweist der Krieg, dass er falsch ist. Da er falsch ist, beweist er, dass alles verändern wollen falsch ist. Lassen wir doch das äußere Weltall und die anderen Menschen, wo die Natur sie beließ. Alles ist Stolz und Unüberlegtheit. Alles ist ein sich rühren, Dinge tun, Spuren hinterlassen wollen. Für das Herz und den Kommandanten der Schwadrone kehrt stückweise das äußere Weltall wieder. Die unmittelbare Chemie der Natur lässt keinen Leerraum für das Denken. Die Menschheit ist eine Sklavenrevolte. Die Menschheit ist eine gewaltsam vom Volk übernommene Regierung. Sie existiert, weil sie gewaltsam genommen hat, ist aber im Unrecht, weil Gewalt keine Rechte verleiht. Lass die äußere Welt existieren und die Menschheit in ihrem So-Sein. Friede allen vormenschlichen Dingen, auch im Menschen. Friede dem vollkommen äußeren Wesen des Weltalls.
Ismael Mbise, 1944 geboren, blutendes Land, die Geschichte von Major Brown. Mr. Brown war im Ersten Weltkrieg als britischer Spion im Meru-Gebiet gewesen. Spionieren ist eine harte und riskante Angelegenheit und das galt für ihn genauso wie für jeden anderen Spion auch. Ein Fehlschlag folgte dem anderen, bis er schließlich von den Deutschen verfolgt wurde. Bei einer Gelegenheit waren sie drauf und dran, ihn zu erwischen, sodass er sich schleunigst eine Zuflucht suchen musste. In seiner Hilflosigkeit wandte er sich an Häuptling Sambekie mit der Bitte um Schutz. Häuptling Sambekie beschloss, die Last und das Risiko auf seine Schultern zu nehmen und vergaß dabei, dass seine Schultern ja gar nicht wirklich ihm selbst gehörten. Er versteckte Brown in seinem Haus, bis die Suche vorbei war. Die Suche endete, weil der Tag kam, an dem die Deutschen nicht mehr die Herren waren und stattdessen die Engländer das Kommando übernahmen. Daher verließ Brown Häuptling Sambekies Haus nicht nur als freier Mann, sondern zugleich als der neue Boss und spätere Major Brown. Er wurde zum ersten englischen Verwalter der Provinz Arusha ernannt und hatte einen erheblichen Einfluss. Er sagte, keine Sorge, mein alter Freund, ich erinnere mich sehr wohl an deine Großzügigkeit und werde sie nicht unbelohnt lassen. Ich bin zurückgekommen als Offizier, als Freund, und obwohl ich jetzt Major Brown bin, bin ich nach wie vor derselbe Mr. Brown. Du brauchst gar nichts zu befürchten. Kurz darauf lud Major Brown zu einer großen Feierlichkeit ein. Es war die erste Cocktailparty in Arusha, die die schwarzen Häuptlinge einschloss. Und Major Brown wollte die Gelegenheit nutzen, um diese zu belohnen. Arusha hatte zu dieser Zeit zwei Häuptlinge, nämlich Häuptling Lerumbe und Häuptling Negewila, während im Meru-Gebiet Häuptling Sambekie gerade allein regierte. Die Häuptlinge und ihre Gefolgschaften bereiteten sich vor und gingen dann auf den wartenden Major Brown zu. Sie erschienen in ihrem besten Schmuck, in Leopardenfellen, Affenschwänzen, Zebrafellen, Straußenfedern und vielem anderen. Sie schritten im vollen Bewusstsein ihrer Würde daher, den Kopf und die Nase hoch erhoben, die Augen halb geschlossen, ihr Gesicht von Falten gezeichnet, den Brustkasten herausgestreckt und das Gesäß breit und flach. Sie marschierten wie Soldaten in einem langsamen Parademarsch mit ganz steifen Knien. Sie sahen wirklich aus wie Soldaten, denn wer sollte wohl sonst zu den Kriegen zwischen den Stämmen aufrufen, wenn nicht die Häuptlinge? Da waren sie nun und schritten majestätisch zu Major Browns Zeremonie. Als die Häuptlinge sich gesetzt hatten, stand Major Brown auf und hieß sie willkommen zu seinem Bankett. Und daher ist es eine Sache der Solidarität, dass ich euch zu dieser freudigen Feierlichkeit gerufen habe. Ihr seid die Häuptlinge des Volkes. Ihre Köpfe, ihre Hände, ihre Beine, ihr alles. Das solltet ihr wissen, denn das ist Macht. Ihr solltet sicher sein, dass die Leute euch nicht nur fürchten, sondern auch bereit sind, euch zu folgen und zu dienen und vor allem zu gehorchen. Sie sollten euch so gut gehorchen und so sehr bewundern, dass wenn ihr vor ihnen steht und sie fragt, Brüder, wollt ihr die Deutschen wieder haben? Soll General von Leto Vorbeck zurückkommen? Ihre Antwort sein sollte, nie, nie, nie. Zur Hölle mit den Deutschen, zur Hölle mit Leto Vorbeck. Er hat genügend unserer Väter zugrunde gerichtet. Dann wurden die Geschenke verteilt. Der weiße Beamte hatte das Richtige gewählt, denn was die Häuptlinge und ihre Leute am meisten schätzten, waren Vieh und Land. Und so hatte Major Brown 3 Bullen ausgesucht, um sie den 3 Häuptlingen zu überreichen. 2 der Tiere waren riesige Prachtexemplare mit viel Fett. Und dann war der 3. Bulle. Er war nicht nur dünn, mager, haarlos, unterernährt und schwach, sondern auch sehr alt und hässlich. Man konnte spielend seine hervorstehenden Rippen zählen, weil das Tier eigentlich nur noch ein atmendes Skelett war. Major Brown rief zunächst Häuptling Lerumbe und Häuptling Negawila zu sich und sagte: Nehmt diese beiden Bullen und geht in Freundschaft. Man weiß nie, was morgen kommt. Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass Häuptling Sambekir sehr betroffen war von dem Verhalten des Majors. Was geht hier vor? Fragte er sich in Gedanken, denn er glaubte, gute Gründe dafür zu haben, in allen Angelegenheiten von Major Brown bevorzugt zu werden. Er hatte ihn einmal gerettet und Brown verdankte ihm sein Leben. Major Brown wandte sich dem Knochigen etwas zu, dann rief er: Häuptling Sambekir, erinnerst du dich nicht daran, mich früher einmal getroffen und gesehen zu haben? Um genauer zu sein, erinnerst du dich daran, mich während des Krieges gesehen zu haben? Der Häuptling war dadurch nur noch mehr bestürzt und als Antwort erhielt Brown ein eisiges, tödliches Schweigen. Das rote Augenpaar blitzte nur so. Nun, brach Brown schließlich das Schweigen. Auch wenn du dich nicht an deinen alten Freund erinnerst, ich erinnere mich sehr wohl. Wir haben uns schon einmal getroffen. Ich kam als hilfloses Wesen in Lumpen zu dir, als die Deutschen mich verfolgten. Ich bin ihnen ganz knapp entkommen, um Haaresbreite. Mein Leben lag in deinen Händen und du hast es mir erhalten. Also nimm den alten Bullenmann und hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du weißt sehr wohl, dass das beste Seil vom ältesten Bullen gemacht ist. Je älter der Bulle, desto stärker das Seil. Das haben auch eure Vorfahren euch schon gesagt. Wenn du also hörst, dass die Deutschen zurückgekommen sind, dann mach dir aus der Haut dieses Bullen ein schönes Seil und häng dich an diesem Seil auf. Wenn du es nicht tust, sobald die Deutschen wieder da sind, bist du der Erste, den ich erhänge, noch bevor ich in den Kampf ziehe. Such dir einen Baum aus und häng dich auf, Häuptling. Ich war ein Spion und du hast mir Schutz geboten. Es stellt sich die Frage, warum du mich überhaupt versteckt hast. Sind wir zwei, du und ich, Kinder derselben Mutter? Da du einen völlig unbekannten Fremden beschützen konntest, würdest du genauso gut einem deutschen Spion Schutz anbieten, wenn er in deine Hände fällt. Kurz und gut, das beste Geschenk, das ich dir geben kann, besteht darin, dich einen Baum aussuchen zu lassen, an dem du dich aufhängen kannst.
Ernst Jünger, Kriegstagebücher, 24. Mai 1917. Es ist immer noch schönes Wetter. Ich sitze den ganzen Tag in der Laube. Gestern bekam ich vom Oppen wegen irgendeiner Kleinigkeit eine Riesenzigarre. Das stählt die Kriegslust keineswegs. Wenn ich über die grüne Wiese vor mir auf das zerschossene La Baraque sehe, dann muss auch ich, einst so Kriegslustiger, mir die Frage vorlegen, wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende? Was hätte man in dieser Zeit nicht alles sehen und genießen können? Welcher Genuss muss es zum Beispiel sein, eine holländische Landschaft bei sinkender Sonne zu durchwandern? Wandern, frei wie der Falk herumstreifen, ohne lästigen Zwang und Fessel. Vor über 2 Jahren fuhr ich zum ersten Mal verwundet in das blühende Heidelberg ein. Da schlug das Herz höher. Es war einer der schönsten Augenblicke und ich dachte, dass nun wohl bald der Friede kommen würde. Es muss doch Frühling werden.